DW Menschen und Märkte.
Mit Thomas Kohlmann herzlich willkommen. Von Santiago nach Madrid, die Klimakonferenz der Vereinten Nationen startet. Grüner Klimadeal, die Pläne der neuen EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und sozial, sauber und fair, die Rolle nachhaltiger Investments am Finanzmarkt. Das und mehr erwartet Sie jetzt hier bei uns im Wirtschaftspodcast. Seit heute tagt in Madrid die 25. Klimakonferenz der Vereinten Nationen, im Jargon der UN-Klimapolitiker die Conference of Parties oder kurz COP25. Vertreter aus mehr als 190 Staaten sind vertreten auf der Konferenz, die eigentlich in Santiago in Chile stattfinden sollte, wegen der sozialen Unruhen und Massenproteste dort, aber kurzfristig in die spanische Hauptstadt verlegt wurde. Worum es in Madrid geht, erklärt Oliver Neuroth.
Gipfelgastgeber Spanien gehört nicht zu den Ländern, die Vorreiter sind beim Klimaschutz. In den vergangenen 30 Jahren ist der Ausstoß von klimaschädlichem CO2 so stark gestiegen wie in keinem anderen europäischen Land. Doch zur Weltklimakonferenz will Spanien ein anderes Image verkaufen. Stars aus Sport und Kultur rufen in einem Videoclip dazu auf, die Umwelt zu schützen. Zum Beispiel Schauspieler Antonio Banderas und Regisseur Pedro Almodóvar.
La tierra es nuestro hogar.
Die Erde ist unser Zuhause. Wir müssen uns um sie kümmern. Es ist Zeit zu handeln. Wir müssen dringend auf den Klimawandel reagieren. Es ist Zeit zu handeln. Tiempo de actuar, das Motto dieser Klimakonferenz. Spätestens bis zur nächsten Konferenz in Glasgow in einem Jahr, so rechnen es Klimaforscher immer wieder vor, muss die Weltgemeinschaft die Kurve kriegen, um das Schlimmste für den Planeten zu verhindern. Im Mittelpunkt steht die Erderwärmung. Sie soll unter 2 Grad gebremst werden. UN-Generalsekretär Guterres warnte in Madrid vor den so wörtlich tödlichen Folgen des Klimawandels und kritisierte die großen Industriestaaten, untätig zu sein.
The world's largest emitters are not pulling their weight.
Die größten Verursacher von Klimagasen werden ihrer Verantwortung nicht gerecht. Und ohne sie können wir unser Ziel nicht erreichen. Ich erwarte, dass sie auf dieser Konferenz Ehrgeiz, Engagement und Führungsstärke zeigen.
Accountability, responsibility and leadership.
Die Klimakonferenz in Madrid gilt als Arbeitstreffen. Einzelne Punkte des Klimaabkommens von Paris aus dem Jahr 2015 sollen konkretisiert werden, zum Beispiel der Klimagashandel. Er besagt, wenn ein Staat seine Emissionsziele nicht erreicht, kann er die Ressourcen eines anderen Landes kaufen, das seine Ziele übererfüllt, etwa durch den verstärkten Einsatz von erneuerbaren Energien. Fenche Jakobsen von WWF Deutschland fordert, dass für diese Geschäfte einheitliche Standards gelten, dass beim Klimagashandel beispielsweise nichts doppelt und damit schöngerechnet wird.
Bei der Klimakonferenz werden keine konkreten Maßnahmen verhandelt, aber es können Signale gesendet werden, dass große Industrienationen, die halt innerhalb der EU sind, ihre Emissionen mindern wollen. Und diese Staaten können es schaffen. Und wenn diese Staaten das schaffen können, können halt andere auch denen nachfolgen.
Die neue EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat schon klargestellt, dass sie den Klimaschutz zu einem ihrer politischen Kernthemen machen will. Sie veranschlagt für ihre Legislaturperiode eine Summe von 1 Billion Euro, um gegen die Erderwärmung vorzugehen.
Die Pläne, die Frau von der Leyen vorgelegt hat, sind in der Tat sehr ambitioniert. Aber es ist natürlich ein sehr mächtiges Signal, gerade vor den Verhandlungen hier.
Sagt Martin Frick, Mitglied des UN-Klimasekretariats. Er erwartet von dieser Konferenz:
Das eine ist, dass die Staaten sagen, jawohl, wir arbeiten national an stärkeren Plänen. Und wenn wir nächstes Jahr nach Glasgow gehen, legen wir die auf den Tisch. Und das Zweite ist, dass wir die internationale Zusammenarbeit einfach auf ein solides Fundament stellen können. Denn tatsächlich gibt es sehr große Möglichkeiten, unsere Kohlenstofflast zu reduzieren.
Zeit, darüber zu diskutieren, haben die rund 30.000 Teilnehmer dieser Klimakonferenz 2 Wochen lang. Offiziell läuft das Treffen bis nächste Woche Freitag.
Mit ihrem Green New Deal hat die neue Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den Klimaschutz zur absoluten Priorität der nächsten Jahre erklärt. Das EU-Parlament hat dem Thema höchsten Nachdruck verliehen und sogar den symbolischen Klimanotstand ausgerufen. Die Erwartungen sind also hoch. Allerdings, ambitionierte Ziele sind das eine, die Finanzierung das andere. Die neue Kommissionschefin setzt dabei nicht nur auf das EU-Budget und die Mitgliedstaaten, also Steuergeld, sondern auch auf den Privatsektor. Ein wichtiges Instrument dabei ist die Europäische Investitionsbank. Aus Brüssel, Alexander Göbel.
Wenn wir irgendwo Vorbild für die Welt sein sollen, dann auf jeden Fall beim Klimaschutz. erklärte die neue EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kurz vor der Wahl ihres neuen Teams im Europaparlament.
If there's one area the world needs our leadership, it is on protecting our climate.
Ihre Ambitionen muss Ursula von der Leyen direkt unter Beweis stellen. Europa soll beim Klimaschutz führen, erwarten viele Teilnehmer der UN-Klimakonferenz in Madrid. Denn nur dann, so heißt es, würden auch Länder wie China oder Indien Kurs halten. Zeit verlieren will die neue EU-Kommissionschefin jedenfalls nicht.
And we do not have a moment to waste anymore on fighting climate change.
Die Ziele des sogenannten Green New Deal stehen in einem Arbeitspapier, das in Brüssel kursiert. Die Kommission will in den nächsten 100 Tagen ein Klimagesetz vorlegen und die EU bis 2050 zum klimaneutralen Kontinent machen. Mit wichtigen Zwischenschritten. Bislang bekennt sich die EU dazu, ihre Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2030 um 40% im Vergleich zu 1990 zu verringern. Die neue EU-Kommission peilt 50% oder 55% an. Wie die Ziele erreicht werden sollen, auch das wird in dem internen Arbeitspapier diskutiert. Umweltexperten sprechen von einem regelrechten Wunschzettel. Der Handel mit Emissionszertifikaten soll auf die Schifffahrt ausgeweitet werden. Darüber hinaus will die EU-Kommission auch untersuchen, ob die Emissionen aus dem Transport auf der Straße in das Emissionshandelssystem einbezogen werden könnten. Außerdem auf der Liste eine neue Strategie für Industrie und Landwirtschaft, ein Aktionsplan für energie- und ressourceneffizientes Bauen und vieles mehr. Ursula von der Leyen will Klimaschutz vor allem durch Innovation erreichen. Moderne Technologie soll Europa zur Klima-Avantgarde machen. Klimaschutz soll ökologisch ehrgeizig sein, sozial gerecht, mit dem Ziel, gleichzeitig Wachstum und Arbeitsplätze zu schaffen. Dafür braucht Ursula von der Leyen Geld. Viel Geld.
Wir sprechen von 1 Billion, die wir auf den Weg bringen müssen in der nächsten Dekade. Das ist machbar, das ist sehr ambitioniert, gar keine Frage. Aber ich glaube, unser Planet ist es wert und es ist eine Riesenchance für Europa, Vorreiter und Trendsetter zu sein.
Klar ist, weder die EU noch die Mitgliedstaaten können in den nächsten 10 Jahren 100 Milliarden Euro pro Jahr alleine aufbringen. Deshalb kommt hier die EIB ins Spiel, die Europäische Investitionsbank, deren Anteilseigner die Mitgliedstaaten der EU sind.
Die großen Klimaziele, die werden wir nicht erreichen können, wenn wir uns darauf verlassen, dass Steuerzahlergeld dafür einspringt. Wir müssen einen Weg finden, den Privatsektor an der Finanzierung dieser großen Aufgaben zu beteiligen. Deswegen, glaube ich, ist im Prinzip die neue Kommission auf dem richtigen Weg.
Sagt Werner Heuer, Chef der Europäischen Investitionsbank in Luxemburg. Sein Institut ist der größte multilaterale Geldgeber weltweit. Mit günstigen Darlehen fördert die EIB den Bau von Kraftwerken und Straßen, leiht kleinen Unternehmern Geld und spielt schon heute eine große Rolle als Klimaschutzfinanzierer. Genau diese Aufgabe soll nun aufgewertet werden. Von den jährlich geplanten 100 Milliarden Euro für grüne Investitionen sollen rund 35 Milliarden Euro aus der EIB-Kasse fließen. Für die Differenz will Bankchef Heuer Private zur Mitfinanzierung gewinnen. Dabei ist ihm eines besonders wichtig. Wo grün draufsteht, muss auch grün drin sein.
Wenn ich Investoren mit gutem Gewissen zur Finanzierung dieser Aufgaben heranlocken will, dann muss ich ihnen Sicherheit geben, dass das, was sie für Green Bonds auch auf den Markt bringen, indem sie unsere Bonds kaufen, dass das tatsächlich in ökologisch nachhaltige Projekte geht.
Das EU-Parlament und die Mitgliedstaaten verhandeln gerade über eine sogenannte Taxonomie. Ein System, das verbindlich festlegt, welche Branchen und Projekte als umwelt- und klimafreundlich gelten und welche nicht. Die grüne Europaabgeordnete Delara Burkhardt.
Da müssen wir eben genau darüber sprechen, was wird eigentlich als nachhaltig bezeichnet? Sind das auch Gasprojekte, Atomkraftprojekte? Was sind eigentlich nachhaltige Finanzprodukte? Das verhandeln wir gerade.
Mit dieser Klassifizierung will die EU das Vertrauen von Anlegern in grüne Aktienfonds und Anleihen stärken. EIB-Chef Werner Heuer ist überzeugt, wenn diese Weichen gestellt sind, wenn Ökologie tatsächlich zur Grundlage von ökonomischen Entscheidungen wird, dann könnte die Privatwirtschaft eine der wichtigsten Säulen der künftigen EU-Klimafinanzierung werden.
Beim Klimaschutz muss man natürlich klar sagen, das Investieren in dreckige Technologien wird sich, das merken die Leute jetzt, haben sie vielleicht früher nicht so wahrgenommen, langfristig nicht rechnen. Und eines Tages sitzt man dann auf abschreibungsbedürftigen Assets rum. Deswegen ist manchmal die Wirtschaft mit ihrem Kalkül dem politischen Wunschdenken voraus.
Soweit Werner Heuer, Chef der Europäischen Investitionsbank, im Beitrag von Alexander Göbel. China sieht sich selbst als Vorreiter im Kampf gegen den Klimawandel. Auf der einen Seite hat das Land unbestrittene Fortschritte gemacht. Gerade hat die Staats- und Parteiführung verkündet, die CO2-Emissionsziele für 2020 bereits im Jahr 2018 erreicht zu haben. Aber trotzdem bleibt das Bild widersprüchlich. Seit 2005 stößt die Volksrepublik in absoluten Zahlen weltweit am meisten CO2 aus. Und obwohl China die eigene Abhängigkeit von der Kohle weiter verringert, werden gleichzeitig Kohlekraftwerke munter ins Ausland exportiert. Aus Peking Axel Dorloff.
China auf der Klima-Überholspur. Das ist die Botschaft, die der chinesische Vize-Umweltminister Zhao Yingmin mitgebracht hat. Rechtzeitig zum Klimagipfel in Madrid referiert er in Peking nochmal die klimapolitischen Errungenschaften seines Landes. Chinas CO2-Ausstoß pro Einheit des Bruttoinlandsprodukts ist 2018 um 4% im Vergleich zum Vorjahr gefallen. Wir liegen jetzt besser als unser Jahresziel für 2020. Der Anteil aus nicht fossilen Energieträgern beträgt heute 14,3% des gesamten Energieverbrauchs. Das sind die hart erkämpften Resultate unserer Politik, in China eine grüne und kohlenstoffarme Wirtschaft aufzubauen. Und dann teilt der chinesische Vize-Umweltminister aus und wirft den westlichen entwickelten Ländern einen mangelnden Willen zum Klimaschutz vor. Dies sei das größte Problem bei den Bemühungen um ein Umsteuern in der Klimapolitik. In der Selbstwahrnehmung hat sich China vom klimapolitischen Saulus zum Paulus gewandelt. Die Bösen sind jetzt die anderen. Tatsächlich ist in China einiges passiert, bestätigt Ma Jun. Er ist Direktor des unabhängigen Pekinger Umweltinstituts IPE.
With all these efforts made in China.
Durch all die Anstrengungen, die China unternommen hat, sind die Emissionen deutlich zurückgegangen. Verantwortlich dafür sind vor allem die Kontrolle und Reduzierung bei der Kohleverbrennung und eine Umstrukturierung der Schwerindustrie. Außerdem strengere Auflagen für verschmutzungsintensive Industrien und für den Autoverkehr. Aber das Bild bleibt höchst widersprüchlich. Seit 2005 stößt China in absoluten Zahlen weltweit am meisten CO2 aus. Dreckige Kohle ist immer noch der mit Abstand wichtigste Energieträger. China verringert zwar die eigene Abhängigkeit von der Kohle, verkauft aber gleichzeitig Kohlekraftwerke als Exportschlager ins Ausland. Zudem ist das Bewusstsein in der Bevölkerung für klimafreundliches Verhalten kaum vorhanden. Das, was passiert, ist von oben verordnet. In der Klimapolitik bleibt auch für China viel Luft nach oben, gibt selbst Vize-Umweltminister Zhao Yingmin zu. Wir stehen weiter vor der Herausforderung, unsere Wirtschaft zu entwickeln, den Lebensstandard der Bevölkerung zu verbessern, Armut zu senken und unsere Umwelt sauberer zu machen. Trotz dieser Herausforderungen und Schwierigkeiten wird sich China dem Kampf gegen den Klimawandel und dem Pariser Klimaschutzabkommen voll und ganz verpflichtet fühlen. Ebenso wie dem klimafreundlichen Umbau unserer Wirtschaft. Nachdem sich die USA offiziell aus dem Klimaabkommen von Paris zurückgezogen haben, will China als der starke und wichtige Partner in der internationalen Klimapolitik wahrgenommen werden. Die chinesische Führung sieht das als Feld, in dem das Land nur gewinnen kann. Die Auswirkungen des Klimawandels sind in China bereits sichtbar. Außerdem nützt eine kohlenstoffarme Wirtschaft auch im Kampf gegen die Luftverschmutzung. Zudem sieht China alles, was mit Green Economy zu tun hat, als Wachstumstreiber der Zukunft.
Informationen aus Peking von Axel Dorloff. Bei der Umsetzung des Pariser Klimaabkommens spielt auch der Finanzmarkt eine entscheidende Rolle, denn es geht um Investitionen in klimafreundliche Werte, Fonds und Unternehmen. Nachhaltige Investitionen sind in aller Munde. Wobei es dabei genau geht, darüber berichtet Sebastian Schreiber aus Frankfurt.
Die Abkürzung ESG bekommt eine völlig neue Bedeutung. Was im Handwerk für das Einscheibensicherheitsglas steht, beschreibt in der englisch geprägten Finanzwirtschaft nachhaltige Finanzprodukte. ESG, das heißt Environmental Social Governance. Dazu Ingo Speich von der DK Bank.
Aus der Kapitalmarktsicht ist die Nachhaltigkeit sehr, sehr wichtig geworden. Nachhaltigkeit bedeutet die Betrachtung von ökologischen Aspekten, sozialen Aspekten und Aspekten der verantwortungsvollen Unternehmensführung, also ein Dreiklang.
Nach einer Studie von Union Investment aus dem vergangenen Sommer berücksichtigen bereits fast 3/4 der institutionellen Anleger in Deutschland Nachhaltigkeitskriterien bei der Kapitalanlage und es werden zunehmend mehr. Ingo Speich von der DK Bank sieht dafür mehrere Gründe.
Wir haben zum einen durch den Klimawandel, zum einen aber auch durch die immer stärkere Auslagerung der Zuliefererketten in die Wachstumsregionen dieser Welt, haben wir auch die Notwendigkeit, gerade bei sozialen Missständen oder ökologischen Missständen genauer hinzuschauen und sicherzustellen, dass die Unternehmen dort zukunftsfest sind.
Die Regulierung der Finanzmärkte ist nach der Studie von Union Investment ein entscheidender Impuls, sich überhaupt mit nachhaltigen Investments zu beschäftigen. Die Europäische Union will umweltfreundliche Anlageformen fördern und arbeitet dazu an einem umfassenden Regelwerk. Sie will definieren, welche Finanzprodukte als nachhaltig gelten und welche nicht. Noch ist die Klassifikation nicht abschließend geklärt. EU-Mitglieder streiten etwa darüber, ob Atomenergie als nachhaltig gelten kann oder nicht. Für die institutionellen Anleger sind Fragen wie diese entscheidend. Schließlich sollen sie nach den Plänen der EU ihre Kunden künftig über nachhaltige Investments aufklären und offenlegen, wie sie das in ihre Prozesse einbinden. Klar ist, wer nachhaltig investieren will, braucht dafür auch Unternehmen, die umweltfreundlich produzieren und Transparenz zeigen. Professor Rolf Nonnenmacher ist Vorsitzender der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Index. Er hebt die Rolle der Nachhaltigkeit für eine gute Unternehmensführung hervor. Wer Antworten auf soziale und ökologische Fragen schuldig bleibe, verliere das Vertrauen der Investoren, so Rolf Nonnenmacher.
Hat das Unternehmen die richtigen Personen im Vorstand und Aufsichtsrat, die damit umzugehen wissen? Hat das Unternehmen die richtigen Vergütungsanreize, die insbesondere auch Erfolge in der Umsetzung der Sustainability-Agenda im Unternehmen zum Ausdruck bringen? Insofern sind es immer die gleichen allgemeinen Anforderungen, die jetzt hier konkret auch dazu beitragen, die Nachhaltigkeit besser im Unternehmen umzusetzen.
Gleichzeitig gibt es in der Finanzbranche Sorgen, dass neue Vorgaben und Pflichten im Bereich der nachhaltigen Anlage zu weit greifen. Investoren befürchten etwa eine zu große Belastung durch bürokratische Auflagen. Das Deutsche Aktieninstitut warnt davor, bei der Klassifikation von nachhaltigen Investments seitens der EU nur zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Die EU müsse vermeiden, ganze Branchenzweige von der Entwicklung auszuschließen.
Und mit dem Bericht von Sebastian Schreiber aus Frankfurt geht dieser Podcast zu Ende. Jan Winkelmann in der Technik und Thomas Kohlmann am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.